Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es das 115. Interview in der 158. Folge. Ich sprach mit Christa. Warum lache ich jetzt schon wieder so doof? Es scheint mir nicht zu gelingen, einen einzigen Satz fehlerfrei in dieses Mikrofon zu sprechen. Meine Güte. Ich will das Intro heute ein bisschen strammer gestalten. Ich habe nämlich keine Mails vorzulesen, keine Grüße zu verkünden. Aber mein Werbepartner der heutigen Folge, der möchte gerne nochmal zu Wort kommen. Das bin ich natürlich wieder mal, weil ja sonst keiner mit mir als Werbepartner arbeiten will. Und ich möchte ja auch nicht irgendwelchen Quark hier als Werbung davor geschaltet wissen. Also, wenn du ein Thema hast, mit dem du alleine nicht so richtig vorankommst und du merkst, ich brauche Unterstützung, dann melde dich bei mir. Vielleicht ist Hypnose das Mittel der Wahl, um dich aus vielleicht einem Gedankenkarussell rauszubringen oder dich von irgendwelchen Sorgen zu befreien. Ein Gespräch ist es allemal wert. Ein Gespräch war es auch wert mit Christa. Christa stellt einen Rekord auf. Sie ist die älteste Teilnehmerin in diesem Podcast mit 70 Jahren. Und sie stellt einen zweiten Rekord auf. Sie ist nämlich die Teilnehmerin in dieser Gesprächsrunde, zumindest bisher, die am längsten nüchtern lebt. Fast 18 Jahre. Ich habe mir die Frage gestellt, hey, wenn man 18 Jahre nüchtern lebt, warum beschäftigt man sich dann noch mit dem Thema Alkohol? Nun, wir haben das in der letzten Woche gehört. Ich habe eine Mail vorgelesen und da hatten wir jemanden, der noch viel länger nüchtern war und dann rückfällig geworden ist. Und Christa macht es genau richtig. Sie bleibt aufmerksam. Sie besucht jede Woche eine Selbsthilfegruppe in Berlin und die leitet sie inzwischen sogar. Für Christa gibt es das Leben in zwei Abschnitten, nämlich einmal vor Lindo und einmal nach Lindo. Das ist die Klinik, in der sie war, nachdem sie aufgehört hat zu trinken, beziehungsweise damit sie aufhören konnte zu trinken. Und dieser Aufenthalt, glaube ich, hat ihr wohl auch mehr oder weniger das Leben gerettet. Christa ist sehr aufgeräumt, hat viel zu erzählen, auch über ihre Ehe, die auf eine offenbar sehr harte Probe gestellt wurde. Ich finde das wirklich bemerkenswert, was die Christa zu erzählen hat. Und ich verspreche dir ein tolles Interview, wo wir sicher alle noch was lernen können. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann kannst du jetzt was lernen, nämlich mein Spruch: Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Christa. Guten Morgen, liebe Christa.
Guten Morgen, lieber Kai.
Du hast mir geschrieben vor einiger Zeit und hast mir geschrieben, du hörst regelmäßig meinen Podcast, hast mich gelobt, vielen Dank dafür. Und du hast mir geschrieben, dass du seit 17 Jahren keinen Alkohol trinkst. Und damit bist du die in meinem Podcast, die am längsten keinen Alkohol trinkt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, danke, danke.
Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, ich erzähle gerne über mich. Also erstmal höre ich deinen Podcast eben schon sehr lange. Mhm. Und habe nun festgestellt auch, ich bin wahrscheinlich fast eine der Ältesten. Aber es ist immer für mich interessant, da ich eben regelmäßig in eine Selbsthilfegruppe gehe, jeden Dienst seit 17 Jahren, also im Juni sind es schon 18 Jahre, und bin also daran immer am Thema dran. Und deswegen interessieren mich so immer die Wege, die also deine Hörer gehen, und die bewegen mich auch immer sehr, und ich sehe Parallelen eben. Und auch wenn ich schon so lange trocken bin, dachte ich, ich kann vielleicht auch was dazu beitragen, dass es ganz interessant ist, meinen Weg und auch den Weg danach mal, wie man es schaffen kann, auch so lange trocken zu sein, mal so ein bisschen schildern kann. Und das ist also so erstmal mein Aufhänger über mich. Ich bin 70 Jahre alt.
Oh.
Und mein alkoholfreier Weg fing mit 53 50 Jahren an. Und für mich gibt es also immer nur diesen Satz, mein Leben vor Lindo, als ich dann entgiftet habe und so weiter, das erzähle ich nachher noch, habe ich eine Langzeittherapie nach der Entgiftung gemacht, 3 Monate in Lindo, ist in Brandenburg. Mhm. Und es gibt immer nur mein Leben vor Lindo und mein Leben nach Lindo. Und mein Leben vor Lindo war eine Katastrophe. Und mein Leben nach Lindo ist also wirklich nochmal ein so lebenswertes, tolles Leben. Also vor Lindo wollte ich lang oft nicht mehr leben, fand mein Leben also furchtbar und quälend und nur noch durchgehalten irgendwie. Und nach Lindo habe ich angefangen, wieder ein neues Leben aufzubauen und bin unheimlich glücklich, dass ich eben keinen Alkohol mehr trinken muss.
Ja. Ja. Also zunächst mal toll, du hast jetzt gleich 2 Rekorde gebrochen, genau, ja, mit 70 Jahren. Jetzt wollte ich despektierlich sagen, schießt du hier den Vogel ab? Also, ich glaube, bisher die älteste Hörerin war, oder Teilnehmerin hier war, glaube ich, 59 oder sowas, weiß ich gar nicht. Und die 70 sieht man dir nicht an. Also, wenn ich das mal so sagen darf, ja, das wäre wahrscheinlich anders, wenn du noch Alkohol trinken würdest, vermute ich mal.
Glaube ich auch, ja.
Ja.
Glaube ich auch.
Und eine Frage, die ich nachher stellen werde, bevor ich sie vergesse, dass du jetzt nach 17 Jahren dich noch so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Da wird es ja Gründe für geben. Auch, dass du also A, zur Selbsthilfegruppe gehst und B, dann dich auch noch daneben mit dem Thema beschäftigst. Das finde ich ganz interessant. Aber fangen wir doch mal vorne an bei dir, liebe Christa. Wie fing es denn an, dass das Trinken für dich zum Problem wurde?
Also ich will mal vielleicht die Grundlage sagen, meine Mutter war auch Alkoholikerin. Das habe ich also als Kind auch sehr mitbekommen. Ich kann nicht sagen, dass ich eine schlechte Kindheit hatte, weil mein Vater hat uns schon verlassen, da war ich 3 Jahre alt. Den habe ich erst später kennengelernt. Und ich habe mit Oma und Mutter und meiner Schwester in einem Haushalt gelebt. Aber der Alkohol war immer gegenwärtig. Mhm. Weil meine Mutter hat mich immer in so einem Kaffeetopf getrunken. Ja, also ich fand ihr Verhalten im Alkohol, fand ich schon immer sehr unangenehm. Und letztendlich, sagen wir mal, hat das schon ein bisschen meine Kindheit geprägt. Es wurde aber natürlich immer nach außen hin verheimlicht, weil wir wollten ja eine gute Familie sein. Ne? Mhm. Also nach außen hin, das wäre ja Scham und so weiter gewesen, das gab es nicht. Und letztendlich, sage ich, meine Disposition habe ich vielleicht in mir gehabt. Und dann habe ich Freunde gehabt, wir haben gefeiert. Und wenn ich jetzt so mich zurückerinnere, ich kann eigentlich so richtig bis zu meinem 30. Lebensjahr nicht sagen, dass also ich längere Exzesse hatte. Immer so Feten und auch mal sehr abgefüllt. Aber letztendlich nicht, dass ich so regelmäßig trinken musste. Und der Knackpunkt kam, ich habe dann mit 26 das erste Mal geheiratet. Der Mann hatte ein Alkoholproblem, Medikamentenproblem. Und ja, da habe ich mich auf ich war selbstständig zu dem Zeitpunkt mit Kosmetik, Fußpflege, ein kleines Geschäft hier in Berlin gehabt, musste sehr viel für mein Geld arbeiten und war von Montag bis Sonntag doll belastet und habe dann mit diesem Mann mir für eine neue Wohnung, eine schöne Altbauwohnung hier in Berlin, einen großen Kredit aufgenommen, bin also da reingerutscht in diesen Kredit mit, habe ihn mit unterschrieben und eigentlich hätte ich den Mann schon nach einem Jahr verlassen müssen, ich habe aber 5 Jahre ausgehalten und in dieser Zeit war das ganz, ganz schlimm, dass ich glaube, auch da hatte ich schon die ersten Depressionen, dass ich also Drehschwindelattacken hatte und nicht aufstehen konnte und also immer ohne Selbstbewusstsein gelebt habe und meine Arbeit gemacht habe. Und dann habe ich mich Tatsache von diesem Mann getrennt und habe mir eine kleine Wohnung gesucht. Und da fing es mit dem Alkohol an. Also sag mal, zur Stressbewältigung, die Sorgen mit dem, also mit Finanzamtsschulden gehabt, mit Pfändungen Probleme gehabt. Und diese Belastung, die habe ich irgendwie nicht mehr tragen können. Und da fing es wirklich an, dass ich dann, da habe ich auch die Wohnung dann mir schon alleine so renoviert. Und da weiß ich noch, da habe ich zu meiner Schwester da gesagt, wenn jemand gesagt hat, wie schaffst du das denn alles? Und dann habe ich gesagt, ach, wirst du, dann mache ich mir eine Flasche Wein auf und dann fange ich an. Da ich also nach meinem Geschäft abends um 8 Uhr oder so habe ich dann noch angefangen zu tapezieren und viel zu leisten. Und da fing also mein Problem eigentlich an. Eigentlich erst so mit 30, wo ich den Alkohol benutzt habe, würde ich sagen. Und ja, und dann war ich ein Weilchen alleine und dann habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem ich heute nach zwischendurch Trennung, aber heute wieder zusammen bin. Und da war ein Freundeskreis, der sehr trinkfreudig war und das passte. Das passte einfach. Und von da an blieb eigentlich der regelmäßige Alkohol täglich trinken. Abends mit dem Hund eine Runde gehen, irgendwo einkehren, Weizenbier trinken, zu Hause mein Weinchen. Und er hat auch, er ist kein Alkoholiker, aber er trinkt gern. Und Freundeskreis und also man hat mich auch, das finde ich auch immer so wunderbar, weil es so passt, man hat mich auch immer bewundert in dem Freundeskreis, wie viel ich vertragen kann. Ganzen Tag gearbeitet, völlig kaputt und dann Freitag, Sonnabend immer feiern und immer die, das meiste von allen vertragen. Heute weiß ich, es ist ein Zeichen. Ne?
Genau, das, also diese Auszeichnung, die man da bekommt, das, die ist ja sehr fragwürdig, ne? Aber das, das hören wir ja immer wieder, dass, dass die, die dann am meisten saufen können, am Ende von allen irgendwie am traurigsten dran sind, ne? Weil diese Alkoholtoleranz eben ganz klares Signal ist des Körpers. Du trinkst schon so viel, dass du einfach eine Toleranz entwickelt hast, die normaler Organismus ja gar nicht hat und auch gar nicht haben sollte, ne?
Richtig. Und immer wieder, denke ich auch heute noch, und durch meine Selbsthilfegruppe, haben wir immer das Thema, ja, ne? Und das will ich ja auch so. Und dass ich aber damals nie dran gedacht habe, du willst doch nicht so enden wie deine Mutter. Und das hast du doch immer so furchtbar empfunden. Keine Parallelen gesehen, keine Warnschüsse irgendwie wahrgenommen, sondern bin genau so reingerutscht, eben wie meine Mutter dann reingerutscht ist. Aber ich sag mal, immer noch, so wie auch viele in deinem Podcast ja sagen, immer noch edel mit immer noch gepflegt sein, regelmäßig arbeiten gehen können. Das, also es waren ja letztendlich dann nachher bis zu dem Punkt, wo es richtig gekippt ist, 23 Jahre. Na, von 30, wo es anfing.
Ja.
Und wo es dann wirklich nachher, was ich dann auch noch erzählen werde, je nachdem, was du hören möchtest, 23 Jahre.
Ja.
Ja.
Ja, das ist, ich habe das, gestern habe ich ein Gespräch geführt, da habe ich auch wieder die Frage gestellt, wie kann es denn sein, dass jemand sieht, was Alkohol aus Menschen macht, also bei der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater, und dann in dieselbe, wie du es eben gesagt hast, in dieselbe Falle tappst, ne? Das ist irgendwie so tragisch, finde ich.
Ja.
Verrückt. Ja. Wann war denn der Moment,
heute wo... weiß ich, sagen wir mal, Warnzeichen. Ja, Warnzeichen weiß ich heute, aber die habe ich ja damals nicht gewusst. Man hat sich ja mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt.
Ja, was waren denn Warnzeichen aus heutiger Sicht, die du damals ignoriert hast?
Naja, dieses täglich Trinken. Also wenn ich mir so überlege, als das anfing, also da war zum Beispiel ein Punkt, Das ist ungefähr 25 Jahre her. Da war ich mal für eine Woche in einer Klinik, hatte eine Operation. Und da habe ich mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt selbst, ja. Und habe gedacht, ach guck mal, jetzt hast du hier geschafft, eine Woche nicht zu trinken. Immer schön da den Tee, den man im Krankenhaus kriegt und so weiter. Wenn du jetzt nach Hause kommst, dann trinkst du aber kein Weizenbier mehr, denn dann lässt du das mal mit dem, damals war es erstmal nur Weizenbier und mal ein bisschen Wein, aber hauptsächlich Weizenbier. Und dann lässt du das mal sein, das machst du. Das hat keine zwei Tage vorgehalten. Mhm. Und da hat damals dieser Arzt, der mich operieren wollte, der hatte vorher Blut abgenommen und sagte zu mir, trinken Sie regelmäßig Alkohol? Nein, habe ich da gesagt, nein. Da hatte ich eben schon erhöhte Leberwerte. Mhm. Ja. Und dadurch, dass ich selbstständig war, Selbstständige sind ja nie viel krank, also es gab eben zu Hause bleiben und krank sein mit Erkältung und so, gab es nicht. Ich bin auch nie zu einem Arzt gegangen, nur als es dann mit einer Operation sein musste. Insofern habe ich auch nie meine Leberwerte testen lassen. Mhm. Ja, also da habe ich mich schon also damit auseinandergesetzt. Ja, ich glaube, ich trinke zu viel. Der sagt, die Leberwerte sind hoch und sollte es mal versuchen. Aber ansonsten, so wie manche das schaffen, ich habe nie eine Trinkpause gemacht. Ich habe zwar dann abends eine halbe Flasche Wein, es hat sich ja dann gesteigert, aber letztendlich, dass ich mal am Tage habe ich ja gearbeitet, da habe ich nie getrunken. Ich habe es geschafft, ganz, ganz lange nur abends zu trinken, bis in die Nacht hinein. Aber kein Tag ohne Pause. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, als ich schon immer mich damit auseinandergesetzt habe, es ist so viel, habe ich aber immer gedacht, Mann, du hast so viel gearbeitet, das hast du dir jetzt verdient, dass du eine Belohnung, dass du dich jetzt entspannen kannst. Ich bin ein sehr angespannter Mensch auch, will immer alles perfekt machen und dass ich dann wirklich gesagt habe, ach, das ist schön, jetzt entspannst du. Und dann hat bei mir der Alkohol eben nicht müde gemacht, sondern er hat mich noch richtig wieder hochgeputscht. Ich konnte dann zu Hause auch noch was leisten.
Ja. Ja. Hm. Und vor allen Dingen konntest du leisten, dass du bis spät in die Nacht ja noch trinkst, ne? Das ist natürlich...
So ist es, ja.
Mm. Ja. Und ja. Da hast du nicht erkannt, dass dieses Trinken eigentlich ja dafür sorgt, dass du angespannter bist, ne? Oder?
Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe eigentlich nur immer, also später, als ich dann nicht mehr getrunken habe, habe ich festgestellt, dass es sehr mein Problem ist, mich mit den Zähnen so zu verbeißen, ne? Und sehr angespannt immer zu sein, poliert zu sein. Und das habe ich in meiner Trinkzeit nicht empfunden. Da, ja, irgendwie.
Vielleicht hast du es nicht gemerkt.
Ne? Wahrscheinlich immer so lange. Ja, habe ich es nicht gemerkt, ja.
Oh, ja. Also du hast schon relativ zeitig mitbekommen, okay, vielleicht ist das nicht so gut, so viel zu trinken. Der Arzt sagt was, du schaffst es nicht, längere Zeit nichts zu trinken. Und wie ging es dann weiter?
Naja, dann ging es weiter. Dann war also eine Trennung von meinem Mann, aber nicht wegen des Alkohols. Mhm. Hat in anderen Punkten nicht funktioniert. Und dann habe ich wieder alleine gelebt. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt, in den ich wahnsinnig verliebt war. Mit dem war ich dann insgesamt auch 7 Jahre zusammen auch gewohnt. Der hat gar keinen Alkohol getrunken.
Ah.
Und fand es auch immer ganz furchtbar. Und dann habe ich angefangen mit Verstecken und mit allem so. Und letztendlich war, aber der war ein Chaot. Ja, also mein Mann so Beamter und alles so geordnete Wege und immer sehr vernünftig mit dem Geld und alles. Und dann habe ich wieder so einen Chaoten kennengelernt. Da habe ich auch ein gutes Händchen dafür.
Mhm.
Und dann habe ich schon gemerkt, der zieht mich ja noch mehr runter mit seiner Lebensart eben. Keine Zeiten einhalten, nachts Arbeitsstörungen gehabt und so weiter. Und dann habe ich richtig zugelangt mit dem Alkohol. Dann wurde es immer mehr. Dann ging es mir auch morgens schon schlecht mit Kreislaufstörung, konnte nur noch Tee trinken, Gallentee trinken. Und, aber es hat sich Tatsache so hingezogen. Zu meinem Mann hatte ich aber immer noch Kontakt, weil ich seine Mutter betreut habe, die pflegebedürftig war. Mhm. Meine Schwiegermutter. Und aber mein Mann, glaube ich, hat es nicht gemerkt. Und wenn wir zum Italiener und uns getroffen haben und mal so alles besprochen haben, was so zu erledigen ist, dann haben wir immer schön ein Weinchen, noch ein Weinchen, dann war die Welt schön. Also er hat es auch nicht bemerkt. Und so hat sich aber mein Alkoholpegel immer mehr, dann war es nur noch Wein. Und dann nach diesen 7 Jahren konnte ich diesen Mann nicht mehr ertragen. Dann habe ich mich von dem getrennt und dann ging es so richtig bergab. Dann ging es so, weil ich dann alleine keine Kontrolle mehr hatte. Und dann bin ich auch schon, also dann waren 2,5 Flaschen, also 2,5 Liter Wein so am Abend.
Ui.
Also immer Hause gehen nach meiner Arbeit. Dann war es so, ich hatte dann mein Geschäft nicht mehr. Ich habe dann Fußpflege, Kosmetik, Hausbesuche gemacht. Bin also immer mit Restalkohol Auto gefahren. Und dann ging es aber so richtig ab, dass ich also dann noch so schon bis nachts um 1 getrunken habe. Dass ich dann in der Wohnung eben auch schon Stürze hatte und dann auch nicht mehr wusste, was habe ich eigentlich noch gemacht oder ist denn da noch irgendwo Wein übrig? Also dann war es ganz schlimm und der Endpunkt kam dann für mich, dass Tatsache ich morgens so um 5 wach wurde und ja immer pünktlich aus dem Haus, also ich musste um 8 schon mindestens aus dem Haus, um 9 irgendwo bei meiner ersten Stelle zu sein. Mhm. Und dann fing es an, wo morgens um 5 Schweißausbrüche, Angstzustände, Zittern hatte. Und du wirst es nicht glauben. Trotzdem, ich wusste, Alkohol ist zu viel. Ich habe da noch nicht mal gedacht, dass es Entzugserscheinungen sind. Ich habe da gedacht, du bist völlig überfordert mit der Arbeit, mit meiner Schwiegermutter, die immer pflegebedürftiger wurde. Und du hast jetzt ein Burnout, du kannst nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Und da, das, ich weiß immer nicht, ob es nur noch ein Vierteljahr war oder ein halbes Jahr war, dass ich dann morgens die Kunden angerufen habe, ja, habe mit Durchfall zu tun, habe Migräne, kann nicht kommen. Und dann habe ich schon morgens was getrunken und habe dann so geschafft, mittags um 1 vielleicht loszufahren. Da muss ich eine fürchterliche Fahne gehabt haben. Es hat nie jemand was gesagt. Und dann war es so, dass ich auch schon bei Kunden, eben bei der Fußpflege, das geht ja gar nicht, so Zittern hatte. Ne? Schweißausbrüche mit Zittern. Und da war denn so, da habe ich dann schon vorher im Auto gesessen und habe gedacht, ach, du magst doch die Frau, warum hast du jetzt Angst vor der Angstzustände auch furchtbare? Warum hast du jetzt Angst und wie sollst du das hinkriegen? Mhm. Und da ist dann an, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und da war es denn, dass ich dachte so, du kannst deine Miete nicht mehr bezahlen, du kannst nicht mehr arbeiten. Du endest auf der Straße. Und ich hatte auch nur einen Stolz. Also mein Mann war immer bei uns der Finanzminister. Es waren Ersparnisse da. Mein Mann ist Lehrer und Schulleiter gewesen. Also Geld war nie ein Problem. Ja. Und ich war aber immer zu stolz, an ihn anzugehen, um irgendwas zu bitten. Und da war also diese gute Führung, da habe ich es auch nicht mehr geschafft, regelmäßig sonntags dann zu meiner Schwiegermutter zu gehen. Mhm. Und meine Schwiegermutter hat meinen Sohn angerufen, hat gesagt, was ist denn mit Christa los? Die sagt, sie hat, kann nicht kommen und sie, ihr geht es nicht gut und sie hat Durchfall und so weiter. Kannst du dich nicht mal mit Christa, kannst du da nicht mal anrufen? Und das war ein Sonnabendmittag und da hat mein Mann hier in der Wohnung, hier in der wohnen wir jetzt immer noch, er ist dann zu mir wieder gezogen und dann hat mein Mann angerufen und da habe ich wirklich gesagt, weißt du Holger, da war ich so blau, Sonnabendvormittag schon da habe ich gesagt, weißt du, ich habe ein Alkoholproblem und ich kann nicht mehr. Und da hat er dann gesagt, ich komme. Und dann kam er hierher und dann habe ich ihm gesagt, ich würde etwas machen. Ich weiß, ich muss irgendwas machen. Ich hatte zwischendurch auch mal schon eine Therapie empfohlen bekommen und da mal ein paar Gespräche gehabt. Und da habe ich aber auch den Alkohol total runtergeschummelt, ne? Schaffen ja Alkoholiker immer wunderbar mit dem Schummeln. Und da hat dann habe ich gesagt, ja, ich würde in die Klinik gehen zur Entgiftung oder sowas, würde ich machen, zum Entziehen. Aber ich kann mir das nicht leisten. Mhm. Ich kann die Miete nicht zahlen, ich kann dann nicht mehr arbeiten, ich habe kein Polster, ich kann mir das nicht leisten. Und da hat mein Mann gesagt, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Das übernehme ich für dich alles. Ich mache das alles.
Wow.
Und du machst jetzt das, was du willst machen zu müssen. Und das war ein Sonnabend. Mhm. Montag bin ich dann zu meiner Ärztin gegangen. Und die Ärztin hat dann gesagt, gehen Sie einfach, ich bin privatversichert, weil ich ja immer selbstständig war. Und da hat sie gesagt, gehen Sie einfach, Drontheimer Straße ist eine Entzugsklinik hier in Berlin, gehen Sie einfach hin und die werden Sie schon nehmen.
Mhm.
Und so war es dann auch. Ja. Ja.
Was mir aufgefallen...
Bin ich in die Entgiftung gegangen.
Ja. Bevor wir dazu kommen, mir ist aufgefallen, als du erzählt hast, hast du bei in jeder Lebensphase gab es immer gute Gründe zu trinken. Also, hattest einen Mann, der war ein Chaot, du hast getrunken. Du warst alleine, hast getrunken. Ja, also aus heutiger Sicht, also ich weiß ja, dass du das heute anders siehst, als du es damals gesehen hast. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Klassiker, dass es für jede Lebensphase einen guten Grund gibt, um zu trinken. Also man kann sich das, glaube ich, immer so hinrechnen, dass das irgendwie ein vernünftiger Grund ist, um zu trinken, oder? Ist mir jetzt eben so aufgefallen, ja, bei der Erzählung.
So richtig, denn ich sage heute auch immer in meiner Gruppe, es gibt kaum Trinker oder Alkoholiker, sagen wir mal, die nur aus Freude trinken,
ja,
sondern oftmals gesetzliche Probleme dazu. Aber anfing es bei mir Tatsache, feiern. Aber das war ja auch immer ein wunderbares Alibi-Trinken, weil da haben ja alle getrunken.
Ne? Ja, der Punkt ist, glaube ich.
Aber Tatsache, es gab immer einen Grund.
Ja. Und ich glaube, das kommt mir jetzt so in den Sinn, ja, wenn man anfängt, Alkohol zu trinken. Also da sagt man ja, wenn man trinkt aus einem Grund, ist es schon kritisch. Aber wenn man jetzt sagt, ich trinke, um fröhlich zu sein, um auf einer Party zu sein, dann trinkt man, um sich das irgendwie nett zu saufen. So. Und dann, wenn dann eine Krise kommt und man dann sich daran erinnert, ach guck mal, ich kann mir ja eine Party schön saufen, dann kann ich mir ja auch, was weiß ich, diese Krise oder diese Lebenssituation oder was schön saufen oder den Schmerz da wegsaufen. Also ich glaube, da gibt es eine Verknüpfung möglicherweise zwischen Trinken, um noch fröhlicher zu sein und Trinken, um weniger traurig zu sein. Also diese Erkenntnis, ja, mit dem Alkohol kann ich was bewirken, die schwappt dann auch über in Phasen, wo es eben echt kritisch ist dann, ne?
Richtig, also das ist so. Das ist Tatsache so, dass dann und natürlich im Laufe der Zeit immer noch eine Trinkmengensteigerung natürlich.
Ja.
Ne? Und nachher habe ich Probleme gehabt, aber da war dann schon der Alkohol stärker. Also dieses Suchtverlangen so groß war, dass kein kontrolliertes Trinken mehr möglich war.
Also du bist dann diese Entzugsklinik, wo du hingegangen bist, war das denn Lindo?
Ja, also ich bin dann, weil da kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen ausholen mit den Empfehlungen und warum ich was gemacht habe. Also ich war dann erstmal 14 Tage in dieser richtigen Entgiftung. Und das waren verschiedene Sachen. Also erstmal, da ich so irgendwie gedacht habe, wenn ich mich jetzt zu solcher Sache einlasse und wirklich in eine Klinik gehe, um vom Alkohol wegzukommen, dann muss das aber für immer sein. Und da merke ich heute, Wie ich das zu mir sagen konnte, verstehe ich überhaupt nicht, weil man solche Angst hat, eigentlich immer ohne Alkohol leben zu müssen. Ja, also ich bin selbst allein mit dem Auto dahin gefahren und hatte mein Köfferchen gepackt und bin dann in die Klinik. Und auf dem Weg dahin war eben mein Gedanke, wenn du dich jetzt auf diese Sache mit 14 oder die Entgiftung überhaupt einlässt, diesen medizinischen Weg gehst, dann muss das aber für immer sein.
Ja.
Und da bin ich sehr alleine mit diesem Gedanken gewesen. Wenn ich heute darüber spreche, sagt jeder, um Gottes Willen, ich kann nur für 24 Stunden denken. Und wenn mir jemand gesagt hätte, nun nie mehr Alkohol, den Gedanken, den hätte ich überhaupt nicht denken können, da wundere ich mich selber über mich, dass der Gedanke in meinem Kopf war.
Ja.
Ja.
Und hat dir das denn in dem Moment nicht auch wahnsinnige Angst bereitet?
Nee. Ich war so fertig. Ich war so fertig. Ich habe vorher mich nur noch gequält und funktioniert, weil ich ja wirklich bis zum letzten Tag dann noch gearbeitet habe. Und ich war psychisch depressiv. Ich war so unten, körperlich auch so unten. Habe immer noch dieses Aushängeschild gehabt, sagen wir mal, geschminkt, gut angezogen und so weiter. Aber das hat mich so viel Kraft gekostet. Ich konnte nicht mehr.
Mhm.
Und als ich dann in die Klinik da gekommen bin und auch der Weg dahin schon so, das war einfach, ich muss jetzt einfach mich fallen lassen können, ich kann nicht mehr.
Ja.
Und dann bin ich da rein und dann kam auch, das, wie ich nachher, der Oberarzt, der da kam und der hat mich da sitzen sehen, das war ein ganz heißer Tag, war im Juni und hat mich da sitzen sehen, immer noch ganz gut gestylt und sagte, mein Problem gesagt. Und da hat er mich so angeguckt und hat gesagt, das schaffen Sie doch auch ambulant. Und da habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht. Und dann habe ich meine Ärmel hochgezogen, habe dann was Langärmiges angehabt. Und da war ich richtig, habe so viele blaue Flecke gehabt vom Hinfallen in der Wohnung. Habe dann gesagt, nein, ich glaube das nicht. Und als ich ihm das gezeigt habe, hat er dann zu mir gesagt, ich gucke, ob wir ein Bett für Sie haben.
Ja.
Ja, und hat mich dann aufgenommen. Und dann ist eben so, was man ja auch manchmal hat, Alkoholiker sind die, die also schon ganz unten irgendwo in den Büschen liegen. Hm. Und da war...
Huch, hallo? Warte.
Raucherzimmer und so weiter. Ja, und dann habe ich gesehen, da waren natürlich welche, die schon 30 Mal waren und gescheitert waren und so weiter. Da habe ich auch dann kurz gedacht, naja, hier gehörst du ja eigentlich auch nicht hin. Ne?
Ja.
Ja, war so mein Gedanke.
Oh.
Aber ich gehörte dahin und ich gehörte dazu. Und ja, dann habe ich da meine Entgiftung gemacht und da hat dann dieser Oberarzt hat mit mir gesprochen, weil ich gedacht habe, so, dann gehe ich danach wieder nach Hause und dann mache ich wieder meine Arbeit, dann ist ja alles schön.
Ja.
Und da hat er zu mir gesagt, weil die haben natürlich auch Befragungen gemacht, Kindheit und. Mein Vater übrigens war auch Alkoholiker, bloß den habe ich erst viel später kennengelernt. Hm. Also doppelte Grundlage, sage ich jetzt mal. Und daraufhin hat er gesagt, da können Sie davon ausgehen, dass Sie mindestens 60% genetisch mitbekommen haben. Und dann eben diese Probleme, Überlastung und. Ohne eine Langzeittherapie schaffen Sie das nicht.
Hm.
Daraufhin habe ich dann wieder mit meinem Mann gesprochen, denn da ging ja das Finanzproblem wieder los und habe gesagt, du, die haben gesagt, das werde ich nicht schaffen mit nur ambulanter Therapie oder so. Es wäre für mich ratsam, in eine Langzeittherapie zu gehen. Das geht 12 Wochen, also 3 Monate und das kann ich finanziell nicht. Und da hat mein Mann auch wieder sofort gesagt, da machst du dir keine Sorgen, das machen wir.
Ja. Wow. Aber hat er da schon bei dir wieder gelebt?
Nein. Er hatte eine Freundin.
Ah.
Ja, also wir hatten eine unheimliche Verbindung beide, immer noch. Ne?
Ja.
Und er hat immer zu der Freundin gesagt, Also wo das Schiff für ihn hinschippert, weiß er nicht. Und ich habe dann auch in der chaotischen Beziehung, sagen wir mal, seine Werte so geschätzt und eigentlich erst geschätzt, was wir für eine Verbindung hatten. Und irgendwie war klar, wir werden es nochmal probieren. Mhm. Und da war dann schon der Gedanke, ich soll das jetzt mal machen. Und er hat dann total zu mir gestanden und er hat sich dann auch von der Freundin gelöst. Und dann war klar, wenn ich aus Lindo zurückkomme, dann wird er hatte ja seine eigene Wohnung, da wo ich damals auch gewohnt habe, der wird dann zu mir ziehen. Wir werden nicht eine neue Wohnung suchen, weil meine Wohnung war größer. Mhm. Und er wird dann zu mir ziehen. Also wir haben dann schon geplant, nochmal unsere Ehe aufzunehmen. Wir waren ja nicht geschieden. Mhm. Und als ich dann in Lindo war, das war sehr schön, da gab es dann auch Partnergespräche. Wir haben also auch da schon Probleme so ein bisschen besprochen, die also für unsere Ehe dann auch wichtig waren.
Ja.
Ja. Ja.
Wow, ja, ich meine, ja.
Jahr war toll.
Hm. Wie gut, dass du jemanden, dass du deinen Mann hattest, der... der dich da unterstützt hat, ne? Die Chance haben ja die wenigsten, ne?
So ist es. Mein Mann hat dann auch immer gesagt, weil in Lindo, ich habe da Freundschaften, die ich heute noch habe, ja, mit denen ich das Zimmer geteilt habe. Eine ist leider tot, die lebt nicht mehr, die ist am Alkohol gestorben, die hat sich dann doch tot getrunken, ja.
Eieiei.
Und mit der habe ich also noch Kontakt, die ist auch trocken, die hatte auch eine Essstörung und da ist heute immer noch der Kontakt, aber Lindo war für mich also so ein Anker. Es gibt ja viele, die gegen Langzeittherapien sind, weil sie fühlen sich so eingesperrt, irgendwie bevormundet, aber ich kann nur sagen, ich konnte mich fallen lassen, ich war erschöpft, ich habe mir von einem Therapietermin zum anderen, habe ich mich immer wieder hingelegt, mir einen Wecker gestellt. Ich war körperlich am Boden.
Hm.
Ja.
Wie war denn das? Diese Entgiftung muss ja dann auch gruselig gewesen sein, oder? Für dich?
Also ich hatte eigentlich Glück, trotzdem ich also physisch und körperlich abhängig war, war erstaunlich, dass meine Entzugserscheinungen so schlimm nicht waren. Ich habe keine Medikamente bekommen, machen die da nur in äußerst harten Fällen.
Mhm.
Und ich durfte aber Tatsache 3 Tage alleine nicht das Bett verlassen, wegen der Krampfanfälle, die sie befürchten und so weiter. Musste immer eine Schwester rufen, wenn ich auf die Toilette wollte. Und bin, also Wahnsinn, ich konnte ja laufen. Aber im Rollstuhl, man musste vom ersten Tag an einer Gruppe da im Haus teilnehmen. Und da bin ich mit dem Rollstuhl hingefahren worden. Es war schon wirklich gruselig, aber ich war so neben mir. Ich war so neben mir. Ich habe das alles mit mir machen lassen und die Entzugserscheinungen waren eigentlich nicht so hart, wie ich es jetzt oft höre.
Oh.
Aber ich weiß nicht. Ich habe nichts gedacht. Ich stand so neben mir und hatte nur immer eine Dankbarkeit, dass ich da sein kann.
Mhm.
Ja, und für nichts mehr verantwortlich bin, nicht mehr arbeiten muss, was ich nicht mehr richtig konnte und dass ich mich fallen lassen konnte. Ich habe alles mit mir machen lassen.
Ja.
Ja.
Aber wenn du die Unterstützung deines Mannes nicht gehabt hättest seinerzeit, wärst du diesen Weg trotzdem gegangen?
Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also mein Mann hat dann auch später immer gesagt, weil er ja die Leute dann alle kennengelernt hat, mit denen ich Kontakt hatte und ich bin ein sehr sozialer Mensch,
ja,
dass ich also immer unterstützt habe. Also auch die nicht mehr lebt, die war wohnungslos und die habe ich dann erstmal Sachen von mir geschenkt und sie unterstützt und so. Und Holger hat dann oft gesagt, also mein Mann, guck mal, die haben keine Perspektive. Du hast eine Perspektive.
Mhm.
Und das stimmte auch. Also ich wäre den Weg so nicht gegangen. Ich hätte die Entgiftung bestimmt gemacht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich trocken geblieben wäre.
Ja.
Ich habe danach noch 4 Jahre Einzeltherapie mache, zweimal in der Woche, bin ich um mein ganzes Leben von Kindheit an, ich hatte kein Selbstbewusstsein, bin immer unterm Teppich gelaufen, habe dann festgestellt, ich bin schon als Kind mit Angst in die Schule gegangen. Ich habe immer Angstgefühle im Bauch gehabt und habe also immer meine Kraft, das hat mich so viel Kraft gekostet, zusammengenommen, trotzdem immer mein Leben zu stemmen. Mhm. Ja? Und mein Mann war schon mein Rückgrat. Ich war auch alleine lebensfähig, aber er war schon mein Rückgrat. Und natürlich, ich habe immer mitgearbeitet, ja, mit meinem Geschäft. Ich habe ja auch finanziell zu unserem Wohlstand, sage ich mal, beigetragen. Aber mein Mann hatte, sagen wir mal, die Verwaltung des Geldes und ich war so ein Mäuschen. Ich habe für mich nichts eingefordert.
Ja.
Und habe nachher von meinem Einkommen, was ich hatte ohne ihn, bin ja gegangen ohne etwas, habe ich mir also meinen Lebensstandard irgendwie erhalten, aber dadurch natürlich kein Puls da und diese Abhängigkeit gehabt. Ne?
Ja.
Und deswegen, ich hätte den Weg so nicht gehen können. Und ich sage heute mit der Erfahrung, die ich heute hatte, ich wäre nach dieser Entgiftung garantiert wieder rückfällig gewesen.
Mhm.
Ich hätte mir die Therapie schon, war ja krankversichert, alles wunderbar, privat. Ich hätte die Therapie auch bekommen. Und ich weiß nicht, wie ich mich hätte raushangeln können, aber ich glaube, das hätte nicht gereicht.
Ja.
Hm.
Puh. Also, ja. Es ist, also wenn ich jetzt sage, du bist ein Vorbild für alle, dann muss man das so ein bisschen einschränken. Du hattest auch ein bisschen... Was heißt, du hattest ein bisschen Glück? Kann man das Glück nennen, dass dein Mann da war für dich? Ja, ne?
Ja.
Dass er zu dir gehalten hat?
Glück, ja. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich noch weiter unten sein müssen, wie also meine Mutter, die haben wir zwangseinweisen lassen müssen, dann später. Und ich glaube, vielleicht wäre es für mich auch so gekommen, dass man mich hier hilflos gefunden hätte oder ich hätte mein Leben wahrscheinlich beendet.
So schlimm.
Glaube. Ja, so war es. So war es. Ich hatte keinen Lebenswillen mehr. Und dass, wenn ich diesen Rettungsanker nicht gehabt hätte, wäre es vielleicht so ausgegangen, dass also ich entweder total am Alkohol kaputt gegangen wäre oder mich hier zu Hause verkrochen hätte. Gut, ich habe meine Schwester lebt jetzt nicht mehr, aber meine Schwester war da, wir haben kontaktet, aber ich habe nicht mehr abends, wenn jemand geklingelt hat, die Tür aufgemacht. Ich war nicht diejenige, die Leute angerufen hat, wenn sie betrunken war. Ich bin auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Aber jeder in der Familie hat das immer so gesehen, die ist so gestresst, die hat so viel um die Ohren, die lassen wir in Ruhe.
Hm.
Auch meine Schwester hat bis zum Schluss eigentlich nicht gewusst, dass der Alkohol so mein Problem ist. Ich habe es so gut vertuschen können.
Tragisch ist das, ne?
Ja.
Boah. So, und dann warst du in der Reha. Wie lange warst du da denn? 12 Wochen waren das?
Ja, 12 Wochen war ich da.
Mhm.
Und dann ist also, dann habe ich wirklich, ich bin so ein Mensch, ich habe mich nie gegen irgendetwas gesträubt. Ich habe alle Hilfen und Anker, die man mir gegeben hat, die habe ich auch genommen und habe die wirklich immer die Zeitpflicht erfüllt, habe ich gemacht. Und zwar war es dann so, dann schon alleine in einer Entgiftung muss man, man kriegt mal nahegelegt, man soll Selbsthilfegruppen besuchen. Das hatte ich schon in den 14 Tagen gemacht.
Ja.
Und hatte dann mal gesehen, wie so Selbsthilfegruppen sind. Und dann war eben, gehörte das auch mit zu diesem Lindo und zu den Gruppen. Vista, das ist hier in Berlin eine Organisation, eine Suchthilfeorganisation, also auch für Medikamentenabhängige, für alle möglichen Süchte.
Mhm.
Und da hatte ich dann einen Therapeuten, der also mich dann einmal in der Woche in puncto Alkohol betreut hat und der dann Angebote gemacht hat, da gab es eine Nachsorge.
Ja.
Die Nachsorge auch noch mal ein halbes Jahr, auch einmal in der Woche eine betreute Gruppe.
Mhm.
Und da habe ich mein Wissen, sagen wir mal, mitgenommen. Der war ein Verfechter von Selbsthilfegruppen.
Okay.
Und der hatte dann da Leute, die schon mehrere Ehrenrunden gedreht haben. Und der immer gesagt hat, ich habe dir doch gesagt, oder ich habe ihnen doch gesagt, suchen Sie sich eine Gruppe. Waren Sie in der Gruppe? Nein, war ich nicht, habe ich nicht gemacht. Und hat immer wieder nachgelegt, das Thema muss immer präsent gehalten werden. Wenn man lange sich mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzt, ist die Gefahr eines Rückfalls ziemlich groß. Man wird leichtsinnig, man denkt, ach na ja, so schlimm war es ja nicht.
Ja.
Vielleicht kann ich ja doch mal ein Glas. Und der hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich dann in Gierkezeile ist in Berlin die Hauptstelle für Suchtfragen.
Mhm.
Und da finden ganz viele Gruppen. In einer Woche sind es wohl 600 Leute, die da ein- und ausgehen. Also auch anderssprachige Gruppen.
Ja. Wow.
Polen, Russen, Perser, Iraner, ja. Also alles Mögliche. Und diese Gruppe, in die ich jetzt gehe, schon eben so lange, weil die mir so gut gefällt. Ja, und dann habe ich da angefangen, wo eben Leute sitzen, die schon viel länger trocken sind und habe dann eben da die Hilfe, die Tipps, die Unterstützung bekommen. Ich saß immer, ich war nicht eine, die euphorisch war, sondern ich war eine, die immer traurig war. Viel geweint, habe gedacht, das Leben wird nie wieder so sein, wie es mal war. Es ist nicht mehr bunt und habe eben schon nachgetrauert, dass mein Leben so verändert ist und ich so eine Traurigkeit hatte. Das waren aber auch noch so Depressionen, die ich auch hatte.
Ja.
Und daran habe ich dann mindestens so 2 Jahre erstmal gearbeitet mit Unterstützung, mit meiner Einzeltherapie, die ich hatte. Also ich hatte sehr damit zu tun, aber ich habe immer was mitgenommen.
Was ich ja erstaunlich finde, dass du ja wusstest zu der Zeit schon, wie schlimm das mit dem Alkohol, also wie schlimm es um dich stand durch den Alkohol. Du hattest die Perspektive, dass dein Mann zu dir zurückkommt und trotzdem warst du so traurig, ne?
Ja, ja. Also das sehe ich heute also auch, dass Depression und Alkohol sehr miteinander gekoppelt sind. Ich könnte nicht sagen, was war zuerst da?
Ja.
Aber es war nachher stark eben gekoppelt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann eben die Langzeittherapie und so weiter gemacht hatte, war ich immer noch, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein. Ich hatte vor allem Angst und hatte das überhaupt noch nicht bearbeitet. Und mir fehlte schon der Alkohol, um mir Sicherheit so anzutrinken, um mir Selbstbewusstsein so ein bisschen zu verschaffen. Und irgendwie, ich wusste ja nicht, wie das so richtig weitergehen soll. Trotzdem ich eine Perspektive hatte, ich sage ich mal, war verstört. Und wie ich im Nachhinein auch so wusste, war, ich bin also wirklich als graue Maus auch von meiner Oma und meiner Mutter ohne Selbstbewusstsein erzogen worden.
Mhm.
Also ich musste immer anpassen, ich musste immer artig sein. Also da waren so viele Sachen, die ich noch zu bearbeiten hatte. Und ich würde sagen, heute, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Aber das hat mich auch die Therapie eben weitergebracht, dass also da eben ich gestärkt wurde und mich getraut habe, in der Gruppe was zu sagen. Also ich bin dann erstmal im Laufe der Zeit gewachsen und natürlich ging die Traurigkeit dann weg. Und heute sage ich, also ich bin der glücklichste Mensch der Welt, dass ich also nicht mehr diesen Druck, das Verstecken, das Besorgen, das Entsorgen, das Verheimlichen, das Lügen, alles, was in dem Paket ist, dass ich das nicht mehr haben muss. Und heute nehme ich noch keine Notlügen.
Mm. Toll.
Weil ich nur gelogen habe.
Ja, ja. Wow. Ja. Und du sagst, die Depression und der Alkohol hängen zusammen. Also du warst dann noch nüchtern traurig und das hat sich dann ausgeschlichen?
Ja. Ja, ich habe dann tatsächlich auch Medikamente genommen. Die Ärztin, die mir dann auch die Therapeutin, das war eine Psychiaterin, die mir dann auch Medikamente verschrieben hat. Erstmal so um die Ängste und um überhaupt, ich sag mal, laufen zu können, ja?
Ja.
Um mein Leben irgendwie ein bisschen in den Griff zu bekommen, diese Ängste zu nehmen. die hat mir auch dann diese Therapeutin empfohlen und die passte auch genau für mich. Und ich bin immer begleitet worden. Dann bin ich nachher zu der Psychiaterin einmal im Monat gegangen, dann haben wir geguckt mit den Tabletten, weil es dann manchmal mit der Depression wieder durch Belastung oder so ein bisschen mehr wurde. Dann haben wir das Medikament ein bisschen höher dosiert und das konnten wir dann nachher später eben ausschleichen.
Ja, verstehe. Ja.
Ja, ja. Aber da habe ich lange, lange Zeit gebraucht. Also wie gesagt, 4 Jahre bin ich da zu der Therapie gegangen. Und das Schöne war dann auch, weil meine Ehe ist ja auseinandergegangen, weil es Macken gab. Ja. Und da habe ich dann das letzte halbe Jahr mit meinem Mann ab und zu mitgekommen. Und wir haben dann nochmal Ehethemen angesprochen und nochmal da auch eben so ein bisschen... Weil ich hatte mich ja nun verändert, ich war ja viel selbstbewusster geworden. Hm. Ich hatte auch Angst vor meinem Mann. Also ich hab alles gemacht, dass mein Mann mit mir zufrieden ist. Ich habe ihn auf so einen Sockel gestellt. Da haben sich Rollenverhältnisse ergeben. Hm. Ja? Und heute haben wir eine gleichberechtigte Beziehung, weil ich anders geworden bin.
Ja. Wow, da hast du ja einen Weg hinter dir, was?
Ja, ja, ja.
Und jetzt sag mal bitte, du gehst jetzt seit 17 Jahren jede Woche zu diesem Treffen.
Ja.
Ist dir zwischendurch mal die Idee gekommen, ach, jetzt brauche ich das nicht mehr, jetzt gehe ich da nicht mehr hin?
Nein, ist mir nicht gekommen. Also ich sage so am Rande, es ist so, es hat eine Christel hieß die Gruppe geleitet hat, als ich reingekommen bin in die Gruppe. Und die hat es auch immer gut gemacht. Die war selber schon 30 Jahre trocken. Ja. Und Christel ist vor 2 Jahren gestorben mit 84. Und wir haben immer beide gesprochen. Dann hat sie immer gesagt, ach, das wäre so schön, wenn du die Gruppe übernehmen würdest und du bist so feinfühlig und du hast so viel Erfahrung und so weiter. Und Tatsache, die Gruppe wollte es auch so, dass ich vor 2 Jahren die Anleitung übernommen habe. Leitung hört sich ein bisschen blöd an, die Anleitung übernommen, aber es muss einer da sein, der, sagen wir mal, so ein bisschen ja, organisiert. Ja?
Verstehe.
Mhm. Ja, und letztendlich habe ich das Gefühl auch, das mache ich gut. Mhm. Und dadurch, dass ich ja, einige sind schon lange da, also sagen wir mal, einer, der ist jetzt 77, der ist schon auch 30 Jahre da, einer ist 25 Jahre da und wir haben alle Bandbreiten. Wir haben einen 34-Jährigen, wir haben 50-Jährige. Wir sind also durch Corona war es ganz gruselig, dass wir erstmal zu dritt dann da saßen und wirklich bei der Stange bleiben. Ich wollte das auch so, dass wir das wieder aufbauen. Wir haben nämlich, kriegen immer neue dazu, die aus Kliniken kommen. Mhm. Und die dann eine Empfehlung für Gruppen bekommen, dass sie mal eine Gruppe kennenlernen.
Ah, verstehe.
Und somit immer wieder, und das ist auch gut, weil es soll ja immer das Thema Alkohol präsent sein.
Ja.
Nicht Kochrezepten.
Ja.
Ja. Nicht Rezepte. Dadurch ist immer wieder eine Erneuerung da. Jetzt eine, die ist 4 Monate gerade trocken. Und wie gesagt, auch als ich noch nicht diese Gruppe angeleitet habe, also das hat mir so viel Halt gegeben und immer neue Sachen mitgenommen. Und weißt du, was das Wichtigste für mich ist? Leider sind ja Rückfälle da.
Mhm.
Und dass also ich dann sehe, wie gut die beieinander waren, vielleicht 5 Jahre trocken oder so, einfach mal nur so eine Zeit gewählt und plötzlich verändern sie sich und man denkt, warum sind sie denn anders? Dann kommen sie nicht und sie sind im Rückfall.
Ja.
Und dann dauert es manchmal, das kommt ja nicht jeder nach 4 Wochen wieder da raus. Das kann 3 Jahre dauern, das kann 1 Jahr dauern und ganz schnell wieder da, wo sie mal am Anfang waren. Und dann denke ich immer für mich, genau das willst du sehen.
Ja.
Das willst du sehen, dass du nicht leichtsinnig wirst. Willst du da nochmal hin, nochmal wieder genauso kämpfen? Und auch so, dass man sagt, wie, ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich war. Und das sage ich auch immer in dieser Gruppe, dass es so wichtig ist, um zu sagen, da will ich nicht nochmal hin. Diese Arbeit, die ich an mir geleistet habe, wie soll ich wieder anfangen? Und gerade das letzte Beispiel, dieser junge Mann, der hat jetzt wieder eine 3 Monate Langzeittherapie gemacht, arbeitet sich jetzt wieder langsam vor. Der hat noch einen Weg vor sich, trotzdem er schon mal 6 Jahre trocken war.
Boah.
Ja. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Keinem wünscht man den Rückfall. Hm. Aber es baut sich manchmal auf. Veränderung. Ja. Wie auch manchmal dann die Gruppe schon sieht, wenn sie ihn kennt. Hm. Und auch derjenige wachgehalten wird. Und auch bei dem war es so, er ist bestimmt schon 2 Jahre nicht mehr da gewesen.
Ja.
Ja.
Aber die Gruppe kann ja denjenigen, wenn da jemand ausbricht, kann die Gruppe den ja nicht auffangen, ne? oder einfangen, oder? Wie ist das?
Also, ja, es ist so. Und zwar, wir sind eine Gruppe, das gibt ganz wenige Gruppen, glaube ich, die noch Trinkende nimmt. Also es kann auch jemand angetrunken dahin kommen, wenn er den Hals sucht.
Ja.
Oder wenn jetzt jemand im Rückfall ist, wir haben jetzt noch eine, die im Rückfall ist, die im Moment nicht kommen kann. Die im Moment nicht kommen kann, weil sie die Kraft nicht hat. Aber ich rufe sie auch mal an oder schreibe mal WhatsApp und sage dann, auch wenn du was getrunken hast, komm zu uns. Hm. Ja, zu uns. Also es ist Unterstützung von allen Seiten da. Und wahrscheinlich wird sie es nicht ohne Entgiftung schaffen. Aber zumindest zu wissen, da sind welche, die verstehen mich und ich kann da hingehen. Ich werde nicht niedergemacht.
Ja. Das ist wichtig,
das
ist ne?
Ja. Ja. Ja.
Verstehe. Ist das, was ist das für eine Gruppe? Ist es von den anonymen Alkoholikern oder was ist das für eine?
Nein, wir sind eine freie Selbsthilfegruppe, also schon ein eingetragener Verein, weil der Staat gibt es Geld. Und zwar diese Räume kosten ja Miete.
Klar.
Und wir kriegen also unsere Gruppe, die kriegt also die Miete praktisch für einen mal in der Woche, dienstags ist es immer. Mhm. Und also da muss, wenn so Richtlinien, die einzuhalten sind, die Gruppe muss auch immer stattfinden. Ich kann nicht sagen, nächste Woche mache ich einfach nicht. Das wäre nur, wenn ein Feiertag ist. Und auch da biete ich das manchmal an, wenn Fälle sind, die es ja nötig haben.
Ja, verstehe.
Ja, dann ist der zweite Feiertag. Dann frage ich vorher, wer es interessiert. Und wenn Interessenten da sind, dann mache ich auch für 4 Leute die Gruppe. Hm. Also das ist für mich persönlich auch und das hat für mich eine große Wichtigkeit. Und das ist mir nie zu viel und ich gehe immer gern dahin.
Toll. Und wie viele Leute seid ihr maximal oder wie viele Leute sind insgesamt in der Gruppe?
Na, im Durchschnitt sind wir jetzt 10. Wir waren auch schon mal 15, wenn plötzlich Leute, die eine Weile nicht da waren, auch wieder mal auftauchen. Manche bleiben auch wirklich dann für immer weg. Also 8 bis 10 sind wir schon immer.
Ja, und jetzt muss ich mal blöd fragen, wie ist denn das? Also ihr kennt euch ja dann alle schon teilweise über Jahrzehnte oder die meisten.
Ja.
Und setzt man sich denn zusammen und erzählt, wie geht so ein Meeting? Ich kann es mir nicht vorstellen. Versuch mal zu erklären.
Naja, es ist so, also dadurch, dass ich mich tatsächlich mit dem Thema Alkohol mehr auseinandersetze als alle anderen, weil ich nun auch eine Veränderung in die Gruppe bringen wollte. Die war lange, sag mal, von einem älteren Menschen so eingelaufen. Und ich habe mir vorgenommen, dass es auch wirklich immer bei dem Thema Alkohol bleibt, mache ich es jetzt immer so, dass ich so ein bisschen mein Thema. Aber wenn wir da sind, immer absolut Pünktlichkeit, 6 geht's los und wir kochen auch vorher mal Kaffee, gibt ein paar Kekse, wer möchte. Ich bin also immer ein bisschen früher da, 5:30 geht's los und dann ist als erste Frage, hat jemand was ganz doll auf dem Herzen, was er loswerden möchte, was in einer Woche passiert ist und da kommt es schon dazu. Ja, mal.
Ja.
Dann ist es auch so, auch wenn Leute erst ein halbes Jahr oder so dabei sind, haben wir ja auch, es sind ja nur wenige, die so lange dabei sind. Ne? Da sind wir jetzt 4. die so lange dabei sind.
Ja.
Die anderen sind schon 2 Jahre, 3 Jahre so in der, ja.
Mhm.
Und bis ganz kurzfristig. Und dann, wenn jemand einen Trockentag hat, den weiß jeder seinen Geburtstag, seinen neuen Geburtstag, dann ist derjenige dran und erzählt ein bisschen was von seiner Trinkkarriere, wann er trocken wurde, wie er trocken wurde, weil die Neuen wissen es ja dann auch noch nicht. Das ist so. Und dann kann es sein, also dass ich dann sage, also heute würde ich ganz gerne mal von euch hören, wie war es denn mit Alkohol und wie fühlt ihr euch jetzt ohne Alkohol zum Beispiel? Also nur mal als Beispiel.
Ja.
Und fängt irgendeiner an und ich versuche immer so den Kreis zu nehmen. Den Kreis zu nehmen, dass jeder mal dann rankommt. Ist nicht immer möglich, weil jeder hat Redezeit, solange er braucht. Solange er braucht. Und es ist aber auch so, wenn jemand zu sehr lang ins private oder Arbeitsleben ausschweift, dass ich dann schon mal sage, du, wir wollen doch beim Thema bleiben.
Ja.
Ja. Und um dann mal zu stoppen, dass die anderen auch eine Chance haben.
Ja, ja, genau.
Ja. Ja. So läuft es eigentlich ab. Und wenn man weiß, es hat jemand ein Problem, der kann als erstes rankommen. Und jetzt letztes Mal hatten wir auch eine junge Frau, die neu war aus einer Klinik. Die wird dann befragt, möchtest du etwas erzählen? Und manche wollen dann erstmal nur zuhören, dann ist das auch in Ordnung.
Ja.
Also wird keiner irgendwie bedrängt, dass er etwas erzählen muss. Aber ich staune, wie vertraut auch Neuere dann sind und von sich was preisgeben.
Mhm. Ja, ich glaube, weil die sich ja auch... Das erlebe ich ja in meiner Facebook-Gruppe auch immer wieder, dass Menschen sich einfach freuen, wenn sie feststellen, hey, es gibt da andere, die haben dasselbe Thema wie ich. Ja.
Ja.
Die sind nicht, und ich glaube, dass viele denken ja, oder fast jeder, glaube ich, der so ein Problem hat, denkt, ich bin mit meinem Problem ganz allein auf dieser großen, weiten Welt. Und ja, die erkennen ja dann in so einer Gruppe oder in einer Facebook-Gruppe oder bei einem Podcast, ist gar nicht so. Ja, es gibt so viele da draußen, die dasselbe Thema haben. Ja, ja, und also.
Ja. Weißt du, Kai, da muss ich wirklich ein ganz großes Lob an dich loslassen. Weil ich habe angefangen mit Rauschlos Glücklich Gruppe.
Mhm.
Die ist mir mal irgendwann nun bei Facebook begegnet. Und dann dachte ich, ja, ist ja dein Thema, ist dein Thema. Und dann habe ich mich ja auch, bin ja auch angemeldet, aber schreibe nicht so oft.
Mhm.
Aber ich lese oft und mache mal vielleicht ein Häkchen, Daumen hoch oder so. Aber letztendlich, es ist so wertvoll. Das, was du sagst, ich habe genauso gedacht, ich bin die Einzige. Und diese Scham und dieses Runterschummeln, dass man ja nur, weiß ich, 2 Gläser Wein getrunken hat. Also das ist Tatsache so. Oder heute muss ich auch manchmal darüber schmunzeln, diese Alibi-Einkäufe. Ich hätte nie nur den Wein gekauft. Ich habe immer noch was dazu aufs Band gelegt, damit ich nicht auffalle, dass ich nur Alkohol kaufe.
Ja.
In der Gruppe kannte jeder Alibi-Einkäufe. Und das, was du da schilderst, das ist so wichtig. Und wer noch keinen Mut hat, irgendwo hinzugehen, der kann aber wirklich genau durch diese Rauschlos-Glücklich-Gruppe mitbekommen, ja, denen geht es ja genauso, guck mal. Und die haben die Scham überwunden oder die sind da rausgekommen.
Mhm.
Und jetzt ein Podcast. Also auch wenn ich schon so lange nicht mehr trinke, er ist immer interessant für mich. Und ich nehme jedes Mal was davon mit. Und das machst du grandios.
Ach, danke schön, Christa. Das aus berufenem Munde.
Ja.
Danke schön. Ich selber mache ja gar nicht viel. Ja, ich stelle ja nur die Plattform zur Verfügung und sieh zu, dass da vernünftige Menschen zusammenkommen und alles andere geschieht ja mehr oder weniger von allein. Also,
ja. Aber du bist ja feinfühlig, diskret. Weißt du, du bist kein Poltergeist. Also du hast eine wundervolle Art zu interviewen.
Danke sehr.
Ja.
Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ich wollte noch mal fragen, was ich eingangs schon gesagt habe, deine Motivation, Also ich erahne sie, aber ich würde das gerne von dir nochmal hören, nach 17 Jahren immer noch so konsequent dabei zu bleiben bei diesem Thema.
Weil ich an mir auch bemerke, dass diese Leichtsinnigkeit immer wieder in den Kopf kommt. Also ich kann dir nur ein Beispiel sagen, wenn, also es ist nicht so, dass ich denke, jetzt kannst du mal dieses Glas trinken, aber wenn ich die Werbung sehe oder eben auf Reisen, die, ach, und das schöne Weinglas in der Hand und so weiter, dann denke ich oft, schade, dass du das eben nicht mehr kannst. Mhm. Aber ich denke, wenn ich mich mit diesem Thema nicht mehr auseinandersetzen würde, dann würde irgendwann dieser Alkoholteufel auf meiner Schulter sitzen und sagen, naja, eigentlich weißt du ja gar nicht, du hast ja nie einen Rückfall gehabt, ob du wirklich so abhängig bist, das ja. weißt du ja gar nicht. Du könntest es ja mal probieren. Mhm. Und dann sage ich mir jetzt aber auch immer, Christa, was machst du dir denn vor? In Lindo hast du diesen Jelinek-Katalog, der diesen Fragebogen gehabt. Du hast alle 10 Kriterien der ja Alkoholabhängigkeit erfüllt. Du brauchst dir doch nicht vormachen, dass du keine Alkoholikerin bist. Mhm. Ja?
Ja.
Kontrollverlust, Steigerung der Menge, Stürze, Verstecken, also alles, was dazu gehört. Mhm. Alles, alles. Und da brauche ich mir nichts vormachen. Ich weiß und ich kann auch dazu stehen, dass ich Alkoholikerin bin.
Ja.
Trockenalkoholikerin.
Mhm.
Ja.
Also die Wachsamkeit sollte auch nach, ich sag mal, nach Jahrzehnten nicht nachlassen, ne? Ist das deine Aussage,
unbedingt.
Oder?
Hm. Unbedingt. Unbedingt. Wie gesagt, weil den Spiegel habe ich eben schon öfter gesehen. Und auch die, die dann den Rückfall hatten, sind dann wirklich wieder regelmäßig dabei. Ich sag mal, es gibt 100.000 Arten, zum Beispiel die anonymen Alkoholiker, die haben jeden Tag irgendwo ein Meeting und gerade in der ersten Zeit ist es so wichtig, aber eben auch wirklich immer das Thema Alkohol präsent halten und nur die, die das gleiche Problem haben, die verstehen dich ja auch.
Ja.
Das kannst du ja auch nachvollziehen, weil du ja auch gesagt hast, du hast zu viel getrunken. Hier, mein Mann oder andere, ja, die lesen und setzen sich damit auseinander. Mein Mann trinkt auch noch, ja. Mhm. Und mal mehr, mal weniger. Er ist aber nicht abhängig. Und ja, die können dich einfach nicht verstehen. Für mich ist das Schlimmste gewesen, da war ich so ein Jahr trocken. Da sagt doch mein Mann glatt zu mir, nachdem er alles miterlebt hat, sagt er, naja, nun bist du jetzt schon ein Jahr trocken. Weißt du, wenn ich aufpasse, dann kannst du doch mal abends ein Glas Wein trinken.
Tja.
Ich bin zusammengebrochen. Mhm. Ich bin zusammengebrochen und habe gedacht, was sagt der jetzt da? Also ich habe gesagt, Holger, du verstehst ja gar nichts. Und ja, er wollte eigentlich zu mir stehen, aber das war so furchtbar. Und wie gesagt, nur wenn Gleichgesinnte untereinander sind, dann kann man eben da seine Sorgen lassen, auch wenn man Trinkdruck hat oder wenn man sich in einer Klemme fühlt. Wie viele haben nicht den Mut zu sagen, ich habe ein Alkoholproblem. Ja, wie sind... Wenn ich zu einer Betriebsfeier, zu einer Weihnachtsfeier gehe, da sprechen wir in der Gruppe vorher drüber.
Ja.
Ja. Wie kann ich mich verhalten? Die machen eine Fahrt auf dem Dampfer. Ja, da kann ich nicht einfach weggehen. Da bin ich mit, wenn ich da meine Betriebsfeier habe.
Ja.
Und wie komme ich damit klar? Oder gehe ich lieber gar nicht hin? Also das sind immer wirklich aktuelle Themen, die das Leben begleiten und die also für einen Alkoholkranken wichtig sind.
Verstehe, ja. Das ist gut.
Und das hält mich daran, unbedingt. Mhm. Nicht, weil ich jetzt die Gruppe anleite, das war auch vorher so. Das ist ja noch gar nicht so lange Zeit. Das war auch vorher so.
Ja. Mhm. Wow, das finde ich sehr wertvoll, was du sagst, Christa. Das ist, also diese Aussage, auch nach so vielen Jahren kann es immer wieder, also ich glaube ja auch, die Erinnerung verblasst so ein bisschen, ne, an die schlimme Zeit.
Ja.
Und genau, diese Gefahr, die dann besteht, ach komm, vielleicht bin ich ja gar nicht abhängig. Also, puh.
Ja. Denn das weißt du ja eigentlich erst, wenn du einen Rückfall hattest und merkst, du kannst ja deine Trinkmenge wieder nicht kontrollieren.
Ja, und dann ist es zu spät, ne?
Ja. Oder in der Gruppe sagen dann auch Leute, die nur, ich hatte Glück, ich hatte keinen Rückfall. Vielleicht durch die Gruppe, ja. Ich hatte keinen Rückfall. Aber die Leute, die einen Rückfall haben, bestätigen ja, denn wenn dir das passiert ist, wenn du wieder anfängst zu trinken, es ist gar nicht mehr der schöne Rausch. Du bist ganz schnell bei der letzten Trinkmenge. Du kannst eben bei diesem einen Glas nicht bleiben. Und das Schlimme ist, dass, also wenn du wirklich jetzt irgendwann sagst, ich habe jetzt da doch ein Glas Sekt getrunken, ist ja gut gegangen. Das geht ja manchmal gut. Und dann ist es aber so, dann denkst du, ach na, dann kann ich ja am Wochenende wieder mal ein Glas trinken.
Ja, genau.
Mag drei gut gehen.
Ja.
Und dann fährt der Zug aber ganz schnell ab. Und das hat jeder Alkoholiker, der wieder in die Situation kommt. Und dieser Gedankenaustausch, das ist so wertvoll.
Ja. Das glaube ich.
Ja.
Mhm. Ja, und es ist eben fatal, ne? wenn man da meint, ach, es geht schon irgendwie. Nee, geht es denn eben für die Menschen, für die Alkohol mal ein Problem war, wird es immer ein Problem bleiben, oder?
Ja, also der Teufel Alkohol sitzt ganz schnell auf der Schulter und wartet auf deine Schwächen.
Mhm. Ja. Ja. Ja, tragisch, ne? Das ist.
Ja.
Aber wie schön, dass es Menschen gibt wie dich, liebe Christa, die das erzählen, wie es ist, auch nach so vielen Jahren, weil, guck mal, ich trinke jetzt seit 3 Jahren nichts. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man jetzt 15 oder 17 Jahre nichts trinkt. Und ich würde mich mit dem Thema, ehrlich gesagt, nicht beschäftigen, wenn ich den Podcast und die Gruppe nicht hätte. Ja, das wäre, also.
Ja. Aber wenn du so unten warst wie ich jetzt, sage ich mal, und natürlich aber auch die Wege, die sich aufgeboten haben. Ich habe nie Nein gesagt.
Ja.
Nie Nein gesagt, wenn ich was angeboten bekommen habe. Zum Beispiel von diesem Therapeuten da bei Vista. Der hatte dann gemerkt, dass ich kein Selbstbewusstsein habe. Dann hat er mir, gab es auch von Vista Selbstbehauptungstraining.
Mhm.
Da bin ich mehrere Wochenenden hingegangen, wo man so Zwiegespräche hatte, wo man einen Vortrag halten sollte und Nein sagen lernen konnte und mit Selbstbewusstsein rangehen. Hat mir was gebracht.
Ja, toll. Ja,
war zwar mehrere Wochenenden, aber ich habe es gemacht. Also ich habe die Sachen alle für mich, die ich bekommen konnte, genutzt und es hat mir auch was gebracht, dass ich die bin, die ich heute bin. Und wie gesagt, da unten sein, wo ich war ein zerstörter Mensch.
Mhm.
Und wirklich erstaunt, der Alkohol kann es machen. Und ich sehe es auch wieder in meiner Gruppe. Die meisten, die so schweren Alkoholprobleme haben, haben auch Depressionen, Angstzustände. Also das ist schon sehr gekoppelt. Man glaubt es in dem Moment nicht, aber es ist so. Das eine verursacht das andere. Weil wenn du ewig verstecken musst und du musst Bonbons nehmen, damit du keine Fahne hast, du musst vertuschen, dass du schon was getrunken hast. Du läufst unterm Teppich, du hast kein Selbstbewusstsein.
Mhm. Ja, furchtbar. Und das dann wieder aufzubauen und jetzt sagst du ja, du wurdest auch zu, also so erzogen, dass du gar kein Selbstbewusstsein hast. Und das kommt ja noch hinzu, erschwerend, ne?
Ja.
Puh, ja. Und wie schön, dass du auch die ganzen Tools dann und die Angebote genutzt hast. Erstmal, dass du sie bekommen hast, die Angebote, und dass du sie dann auch genutzt hast und da auch wirklich was draus gelernt hast. Ne? Es ist ja schön, wenn man ein Angebot hat, aber wenn man das nicht annehmen kann, aus welchen Gründen auch immer, ist natürlich auch tragisch. Ja, aber du hast das alles, ich glaube, du hast viel richtig gemacht, ne?
Ja, also jetzt im Nachhinein, dass ich wirklich sage, mein Leben fing eigentlich erst richtig mit 53 an.
Mhm.
Deswegen nur immer vor Lindo und nach Lindo.
Ja, und wann ist dein Mann wieder bei dir eingezogen?
Als ich dann aus Lindo zurück war, da haben wir dann so peu à peu, dann hat er erstmal in meinem Mobiliar mitgewohnt, dann haben wir von seiner Wohnung noch Sachen hergeholt. Seitdem sind wir wirklich dann wieder richtig zusammen.
Mhm.
Und was auch ganz interessant ist, wir waren vorher 13 Jahre zusammen.
Mhm.
Und dann waren wir die 7 Jahre auseinander. Und jetzt sind wir ja nun schon wieder fast 18 Jahre zusammen. Aber es sind viele Sachen ganz anders geworden. Ich bin anders eben auf ihn zugegangen und er auch. Und unsere Ehe hat eben wirklich andere Werte bekommen. Also das ist schon toll. Und ich habe, aber das war für mich auch wichtig, weil in Lindo habe ich gelernt, wie auch ja viele sagen, na, den Freundeskreis, den kannst du nicht mehr haben, den dringenden Freundeskreis, da musst du dich verabschieden. Ja, mein Mann hat einen Freund, der ist Alkoholiker, guter Freund, wir haben wirklich viele Reisen zusammen gemacht und mein Mann kennt den jetzt, mein Mann ist etwas älter, der ist 81, dass also wir trotzdem gemeinsam verreisen und ich konnte meinem Mann ja nicht sagen, lass diesen Freund fallen und den Freundeskreis. Und ich habe eben auch mit der Gruppe daran gearbeitet, dass ich damit leben kann, dass andere trinken. Und das kann ich sehr gut, das kann ich heute sehr gut, aber am Anfang fiel mir das sehr, sehr schwer. Mhm. Ich fühlte mich immer als Außenseiter bei Geburtstagen. Ja, die haben das alle, ich habe es allen, alle wussten es, die haben das alle respektiert. Keiner hat mich überredet, auch nicht dieser Alkoholikerfreund. Der respektiert es heute noch. Ja. Mhm. Aber letztendlich am Anfang fiel es mir schwer. Die können alle trinken, du nicht mehr. Ich habe dann wie so eine graue Maus gesessen und habe ausgehalten, weil ich dann ja mit dem Auto gefahren bin und mein Mann, der dann angetrunken war, nach Hause gefahren hat, habe ich mich auch nicht getraut zu gehen. Und da habe ich wirklich sehr dran gearbeitet, dass ich das kann. Und jetzt ist Folgendes bei uns, das kann ich vielleicht ja auch noch als so Tipp geben. Mhm. Am Anfang, wir haben eine Wohnung, die hat eine Außenterrasse. Und ich habe von Anfang an gesagt, in dem Kühlschrank, der in der Wohnung ist, da möchte ich keine Flasche sehen. Keine Flasche sehen. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, haben wir auf der Terrasse einen kleinen Kühlschrank, der hat ein Vorhängeschloss. Mhm. War ein Vorhängeschloss. Das war der Anfang. Und dann ist der Kühlschrank kaputt gegangen und dann war ich aber so gefestigt, dass da Getränke, wenn Gäste kommen, da ist kühler Wein und das alles steht da drin und daraus holt es immer sich sein Bier und so weiter. Aber in dem Kühlschrank, den ich jeden Tag 20 Mal aufmache, will ich keine Flasche haben. Hm. Und auch in dem Kühlschrank auf der Terrasse keine offene Flasche.
Ja, das ist gut.
Das ist immer noch meine Bedingung. Hm. Ja.
Klasse.
Und ja, da bin ich jetzt auch drüber weg. Also der existiert für mich gar nicht. Aber so am Anfang Hotel und Minibar und so, ist schon alles immer, man braucht Zeit. 2-3 Jahre, bis man so stabil ist, dass man sagt, ja, die anderen können trinken und damit kann ich jetzt leben. Ich liebe jetzt mein Leben so, wie es ist.
Ganz toll. Also du hast für dich beschlossen, für dich gibt es keinen Alkohol mehr und was die anderen machen, ist deren Sache, ne? Darf ich das so richtig übersetzen?
Ja. Richtig, ja.
Ich glaube, so auch nur so findet man seinen Frieden damit, ne? Weil wenn man sich immer darüber aufregt, was die anderen machen, kommt man ja selber nicht zur Ruhe, oder?
Richtig. Hm. Und ich merke natürlich, wenn gut getrunken wird, die Veränderung und das 3- und 4-mal, wenn ich meinen Mann dann im Auto habe und er erzählt mir die Geschichte ein 4. Mal, dann Holger, geht mir auf den Geist, kann ich jetzt nicht mehr haben. Kann ich jetzt nicht mehr haben. Aber letztendlich müssen die ja wissen, was sie machen.
Klar. Wie viele Jahre seid ihr jetzt verheiratet?
Wir sind jetzt seit 90. Seit 90, also 34 Jahre.
Wow.
Ja.
Dann habt ihr die zinnerne Hochzeit schon hinter euch gebracht.
Ja, haben wir schon. Ja, die haben wir schon hinter uns. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn habe und er umgekehrt auch. Mhm. Und uns hat diese Trennung und die Krise hat uns gut getan. Ich weiß gar nicht, wenn ich mit meinem Mann zusammengeblieben wäre damals, schon als wir 13 Jahre da gewohnt habe bei ihm in der Wohnung. Wie wäre mein Alkoholkonsum weitergegangen, wenn ich da geblieben wäre? Denn in der Wohnung, weil ich nicht glücklich war, als er vom Sport kam, hatte ich auch schon manchmal eine Flasche Wein getrunken. Aber er kam ja auch angeheitert an. Ihm fiel es ja nicht auf. Hm. Also wie es da weitergegangen wäre, also ich sag mal, ich glaube, ich wäre auch irgendwann so geendet.
Ja,
Ja.
Wow. Fast eine Geschichte, ja. Liebe Christa.
Ja.
Welchen Tipp möchtest du denn deinen Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben? Du hast jetzt schon sehr viel tolle Sachen gesagt, aber hast du noch einen speziellen Tipp, den du noch raushauen möchtest?
Ja, welchen Tipp möchte ich geben? Naja, dass das Leben ohne Alkohol ein so wertvolles Leben ist. Und es ist bei jedem Alkoholiker eben die Angst, nicht mehr den Freund Alkohol zur Verfügung zu haben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber man sollte den Freund wirklich aus der Tür schieben. Und danach wartet wirklich so viel Gutes und Schönes, wieder ein glückliches Leben, weil man den Zwang des Trinkens nicht mehr hat.
Ja, toll.
Ja.
Und wen möchtest du denn grüßen, außer Holger?
Also, ich weiß nicht, ob jemand von meiner Gruppe sich das anhört, weil viele gar nicht Podcast hören, aber trotzdem möchte ich meine ganze Gruppe grüßen. Vielleicht hört sich's doch jemand an. Und Freunde.
Toll. Und du sagst den Leuten doch, die sollen das sich mal anhören. Du, kriege ich einen neuen paar Abonnenten, bekomme ich ein paar neue Abonnenten und die Leute wissen, was du so hier zum Besten gegeben hast.
Ja, du bist bei Spotify, ne?
Da bin ich ja auch. Ich bin bei allen, eigentlich auf allen Plattformen, also Spotify, Apple, Google, Deezer, also das sind so die, aber die meisten, ja. Ich habe glaube ich 60% kommen über Spotify, 30% kommen über Apple und der Rest verteilt sich auf die anderen Plattformen, ja. Doch, ist überall zu hören.
Ja, wenn ich am Dienstag in meine Gruppe gehe, werde ich davon erzählen und werde einige anhalten, das doch sich mal anzuhören.
Ja, super. Es dauert noch ein bisschen, bis deine Folge rauskommt. Ich glaube, in 3 Wochen. Ich habe jetzt ein bisschen vorarbeiten können, glücklicherweise. Aber schön, ja. Kann denen ja nicht schaden, wenn sie sich auch andere Geschichten anhören.
Absolut, absolut. Ist wichtig, ist wirklich wichtig. Aber es ist Tatsache so, es gibt viele, die sich dann nicht mehr so damit beschäftigen möchten. Mhm. Und ich finde es immer wieder wertvoll.
Hast du recht, ja. Also überzeugt mich, was du sagst. Und ist auch mein Appell, ja, bleibt wachsam, bleibt beim Thema. Verliert das nicht aus den Augen. Genau.
Ja.
Liebe Christa.
Der Teufel sitzt auf der Schulter.
Der Teufel sitzt auf der Schulter, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Danke für deine Offenheit. Danke, dass du mir zur Verfügung standest mit 2 Rekorden. Ja, also 17 Jahre nüchtern und 70 Jahre alt. Finde ich großartig. Wirklich. Ich hatte ich kenne eine Dame, die ist 63 und die sagt, Mensch, ich glaube, so alte wie ich hattest du noch nie in deinem Podcast. Ja, guck mal.
Na bitte, das freut mich, wenn ich was dazu beitragen konnte und was geben konnte. Deswegen habe ich es auch gern gemacht.
Großartig, dankeschön. Alles Gute für dich, liebe Christa.
Für dich auch, Kai.
Mach's gut, bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank, liebe Christa, für diese Einblicke, die du uns gegeben hast. Und für mich wieder mal den Hinweis, dass es gut ist, immer achtsam zu bleiben und das Thema möglicherweise auch wirklich niemals aus den Augen zu lassen. Aus den Augen lassen solltest du diesen Podcast nicht, denn ansonsten verpasst du die tolle Folge mit Thomas, die es in der kommenden Woche gibt. Und ja, ich habe vorarbeiten können. Ich habe noch weitere Gespräche schon eingetütet und sogar schon aufgenommen. Da kann also nichts mehr zwischenkommen. Somit sind die nächsten Freitage schon mal gesichert. So viel sei gesagt. Wenn du mir was zu sagen hast, dann schreib mir doch gerne mal eine Mail oder gib eine Bewertung für diesen Podcast ab. Da freue ich mich auch immer. Wenn du zufrieden bist, gibst du 5 Sterne. Wenn du nicht zufrieden bist, dann behältst du es am besten für dich. Hahaha. Tja, und bis zur nächsten Folge, habe ich ja gesagt, ist es noch ein bisschen. Und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.